got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I.
Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
So, wo sitzen wir denn da? Also entweder bist du in so einer Industrieküche oder in einem Schloss.
Es ist irgendwas dazwischen. Es ist ein paar hundert Jahre altes Haus, ein altes Bauernhaus auf der anderen Seite der Alpen. Denn ich habe es gewagt, doch noch einmal zu verreisen.
Was ist das für eine Glaswand da hinter dir?
Es ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann die das eingezogen haben. Davor ist noch so eine kleine Loggia, also so ein eingefasster Balkon. Und von diesem Balkon spreche ich natürlich morgens zum Volk, lausche den Hühnern, die da drunter scharren und mich wecken und blicke ins Tal.
Also das heißt, du bist auch mit Personal gereist, sehe ich.
Klar, ja. Und Trudi ist auch am Start. Und Trudi war heute schon klettern. Ich würde sagen, Trudi ist Sternzeichen Bergziege. Die hat heute wirklich richtig Gas gegeben und es ist sehr schön zu sehen, wie sie die Welt erkundet.
Das heißt, ihr seid so richtig in den Bergen jetzt?
Wir sind in den Bergen. Wir haben es gewagt, mit einem Elektromobil die Alpen zu überqueren. Es ist technisch möglich und hat Spaß gemacht.
Aber technisch möglich heißt jetzt nicht, ja, es ist möglich, aber es nervt total?
Nein, es war wirklich völlig komplikationsfrei. Mir ist auch aufgefallen, dass Trudi auch ein bisschen Ähnlichkeit hat mit einem E-Auto, weil wenn die so antritt, dann ist die Kraft sofort da. Weißt du, was ich meine? Die kann nur so, wir kriegen kein Geld für diese Lobhudelei, aber wir beide tauschen uns da ja privat öfter drüber aus. Und ich bin ja ewig diesen sehr, sehr alten Verbrenner gefahren, an dem ich auch sehr gehangen habe. Es geht jetzt demnächst, wandert es in andere Hände und es tut mir auch tatsächlich auf eine peinliche Art ein bisschen schmerzhaft ist dieser Abschied.
Verstehe weil einfach, ich total, ehrlich gesagt.
Ja, es hängen auch viele Erinnerungen natürlich dran. Genau. Aber ja, es ist einfach dumm und es passt nicht mehr in die Zeit.
Ja, und ich meine, haben wir ja oft drüber gesprochen, es macht ja keinen Sinn, ein Auto abzugeben, was noch total funktional ist,
ja.
Das 3 Jahre alt ist und jetzt kauft man sich ein E-Auto. Aber wenn, also ich meine, der Schätzchen hat jetzt 20 Jahre plus und war ja nicht mehr zuverlässig für deinen Alltag. Und dann macht es ja schon Sinn, wenn man dabei ist, auch auf ein E-Auto umzusteigen.
Warte mal, das Fahrzeug ist von 1991. Das ist noch deutlich älter.
Das stimmt.
Ja.
Dann ist er 34.
Ja. Ich habe jetzt mal ganz abgesehen davon, wir sind ja kein Tech-Podcast und wir wollen auch nicht jetzt die Nachfolge von Auto, Motor und Sport antreten.
Wo doch jeder weiß, dass ich ein Technik-Nerd bin.
Ja, das ist ja immer so lustig. Du bist ja in manchen Runden bist du ja tatsächlich die Person, die am meisten Ahnung von Technik hat, aber dabei meine ich immer zu beobachten, dass du so in dich hineingrinst und dir denkst, ich kann nicht glauben, dass ich jetzt hier der Einäugige sozusagen bin.
Das hat aber auch damit zu tun, dass ich mich privat nur mit Leuten treffe, die mindestens so alt wie Thomas Gottschalk und mindestens in dem Geisteszustand von Thomas Gottschalk sind. So, da kann ich immer glänzen und sagen, guck mal, der hat ein Smartphone. Kein Kabel mehr dran, bis in die Wand, keine Wählscheibe.
Eieiei. Ja, aber ich muss das aber auch noch dazu sagen, dadurch, dass diese Räume hier relativ hoch sind und es keine Gardinen an den Fenstern gibt, befürchte ich, dass der Ton dieses Mal vielleicht so ein bisschen hart klingen könnte. Aber ich meine, das lohnt sich total, weil ich erhole mich jetzt dafür. Weißt du, dass die Rechnung, am Ende stimmt die Bilanz.
Ach so, das heißt, dadurch, dass unsere Hörerschaft jetzt danach irgendwie sich angehört hat, als hätte da irgendwie Ritter Rost gesprochen, bist du jetzt erholt. Das ist ja schön.
Ja, aber abgesehen irgendwas davon, ist ja
für
immer.
Mich hört sich übrigens ziemlich normal an. Ich höre dich relativ normal.
Ja, aber das Gespräch hatten wir schon öfter. Wir beide kommunizieren ja über meine AirPods, während ich ja in ein externes Mikrofon spreche, um dir jetzt vielleicht auch nochmal was Technisches zu erklären. Ich kann es dir auch nochmal aufmalen.
So. Sprach die Fernsehmacherin.
Ich habe was Interessantes gelesen. Und zwar, es gibt mal wieder eine neue Studie zum Thema Mensch und Hund. Und Meistens gucke ich die mit gar nicht mal so einer großen Erwartungshaltung an, weil ich dann denke, ja, jetzt haben sie wieder rausgefunden, dass Hundestreicheln irgendwie froh macht oder dass es den Stresspegel senkt. Das weiß doch eigentlich jeder, der einen Hund hat oder schon mal einen angefasst hat. Aber dieses Mal geht es darum, wie lange Hunde schon domestiziert werden. Und zwar wissen wir ja insbesondere dank der Rubrik Rasseporträt, dass Hunde wirklich eine ausgesprochene Varianz in Form und Farbe aufweisen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Chihuahua oder einen Mastiff vorstellt, so diese Gegensätze sind ja wirklich enorm. Und jetzt hat eine Analyse von mehr als 600 Schädeln von Hunden und Wölfen gezeigt, dass ein großer Teil dieser Diversität offenbar viel älter ist, als wir das dachten. Und zwar einige tausend Jahre älter. Man hat ja jetzt, also vieles ist ja noch unklar, wenn es um diese Domestizierung geht, wann genau, warum genau, wo zuerst und so weiter. Aber diese Analyse hat jetzt gezeigt, dass diese hundetypische kurze Schnauze zum Beispiel und das breitere Gesicht im Vergleich zum Wolf, dass diese Merkmale bei den Überresten von Hunden schon festzustellen sind, die 11.000 Jahre alt sind.
Ach, verrückt.
Und dem konkreten Fall aus dem Nordwesten Russlands. Und kurz darauf muss es eine regelrechte Explosion in der Varianz von Schädelform und Größen gegeben haben. Man hat da schon ungefähr die Hälfte der Diversität gefunden, die man in den heutigen Hunderassen feststellt.
Okay, glaubst du, dass jetzt alle Züchter argumentieren werden? Ja, es gab damals schon, brachycephale Hunde, das ist Kulturgut. Wir müssen jetzt sozusagen die Atemnot des Mopses als Kulturgut annehmen.
Das ist lustig, dass du das sagst. So ungefähr hat das so eine der Menschen ausgedrückt, die an der Studie beteiligt waren, dass es keine Hinweise auf Qualzuchten wie extreme Plattnasen oder sowas gegeben hätte. Aber es ist schon interessant, weil man nämlich lange angenommen hatte, dass diese enorme Vielfalt zwischen den Rassen erst so in den letzten 200 Jahren entstanden ist. Und 200 Jahre oder 11.000 Jahre, das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Man weiß natürlich auch nicht genau, wie es dazu kam, aber eine Vermutung, die naheliegt, die ich auch sehr plausibel finde, ist, dass man eben je nach Population unterschiedliche Anforderungen an die Hunde hatte. Also, dass sie jagen mussten, dass sie die Herde beschützen oder eben auch als Sozialpartner zur Gesellschaft und dass man ja aufgrund dieser verschiedenen Anforderungen eben auch verschiedene Hundebilder dann entwickelt hat. Nur eben alles sehr, sehr, sehr viel früher, als man dachte. Vor 10.000 Jahren, nur mal so zur Einordnung, haben sich ja erst aus den Jägern und Sammlern so Hirten- und Bauerngesellschaften entwickelt. Da gab es noch, ich glaube, da liefen, das müsste ich jetzt nochmal nachprüfen, aber ich glaube, da liefen noch Wollnashorn und Wollmammut liefen da, glaube ich, auch noch durch die Gegend und irgendwie so ein paar von diesen riesigen anderen Säugetieren, die ja heute längst ausgestorben sind. So lange ist das her.
Aber ich wäre ein bisschen vorsichtig bei der Interpretation, dass wir sofort auf das Zusammenleben mit den Menschen rückschließen oder ob nicht diese unterschiedlichen Schädelformen auch eine biologische Funktionalität hätten haben können. Also gar nicht nur im Zusammenspiel und Verbund mit Menschen, sondern ob es vielleicht auch, keine Ahnung, es gibt Vögel mit einem langen Schnabel, die eine Made aus der Rinde picken und andere wiederum mit einem breiten, kräftigen Schnabel, die was ganz anderes machen. Und vielleicht gab es auch eine biologische Funktionalität und gar nicht so diese Koppelung an, das hat im Zusammenspiel mit Mensch zu tun.
Naja, ich vermute mal, also ich finde den Gedanken sehr interessant, aber ich vermute mal, dass die das aus dem Kontext geschlossen haben, weil die diese Schädel ja in menschlichen Gesellschaften gesehen haben.
Ja und? Vielleicht haben die Hunde einfach gegessen.
Ja.
Also nur weil die da in der Nähe waren, muss das ja nicht bedeuten, sag ich jetzt mal unwissenschaftlich, dass es automatisch einen Zusammenhang gab im Sinne von, die haben eng und vertraut zusammengelebt. Also wenn wir den Alois Rainer jetzt, sag ich mal, in 14.000 Jahren wieder ausgraben und neben dem liegen 150.000 Schweinekadaver, könnte es sein, dass es sein Wunsch war, dass er sich neben einer Mastanlage hat begraben lassen.
Ja.
Der Rückschluss muss ja nicht sein, dass er so wahnsinnig symbiotisch Schweine geliebt hat und die gestreichelt hat.
Das ist richtig. Aber ich würde jetzt mal vermuten, das weiß ich aber nicht, man müsste noch mal dafür ein bisschen tiefer in diese einzelnen Fundstücke einsteigen, sich das alles näher ansehen. Ich vermute mal schon, dass man aus dem Kontext der Bestattung erkennen kann, ob es eine soziale Verbindung gab oder nicht. Mhm. Weil ich glaube schon, dass man an, es gab ja zum Beispiel in Oberkassel gibt's ja auch diesen kleinen Hundewelpen, der ja auch schon so ewig, ewig alt ist. Und da weiß ich noch, dass man so aus der Beschreibung, wie dieser Hund bestattet wurde, dass man daraus ablesen kann, dass es da eine Verbindung gab. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Ich werde mit diesem Gedanken nochmal etwas tiefer in diese Studie eintauchen.
Apropos mit diesem Gedanken, ich soll dir sozusagen liebe Grüße bestellen.
Von?
Ich war, Sekunde mal eben, jetzt muss ich mal eben hier ein bisschen wühlen. Und zwar war ich am Sonntag in einem Interview der Antenne Düsseldorf. Mhm. Das können wir ja auch, das ist jetzt, gibt's auch als Podcast diese Folge, können wir hier auch gerne verlinken. Also bitte in die Shownotes packen. Und zwar war die Interviewpartnerin Claudia Monreal. Und manchmal hat man das ja so, man trifft jemanden zum Interview und weiß, ja, okay, jetzt, wir machen jetzt hier die Fragen und dann war es das ja dann auch. Und das war aber so eine 2-Stunden-Sendung, also Live-Sendung, man konnte sich Lieder wünschen, wir haben über die Lieder geredet, warum hast du dir dieses Lied gewünscht und so weiter. Und wir hatten irgendwie so eine totale Chemie miteinander, ne? Hat totalen Spaß gemacht und dann hat sie mir relativ früh gesagt, dass sie ein totaler Fan des Podcasts sei.
Ach, und sie ist das.
Kurze Pause, ich wollte mich schon gerade rücken und sagen, das ist auch zu Recht, Komma, vor allem wegen Katharina.
Och.
Also, ich soll dich also grüßen von der wirklich großartigen Moderatorin Claudia Monreal. Und du sollst einfach weitermachen.
Das freut
das ist
mich
so
sehr.
Der Wunsch.
Das freut mich sehr. Die meinte bestimmt das Rasseporträt.
Nee, übrigens da hat sie gesagt, also das wäre sozusagen der einzige Haken. Mhm. Das könnte der Grund sein, warum sie irgendwann nicht mehr hört.
Das Gute ist, dass man das an deinem Gesicht doch ein bisschen sieht, wenn du so lügst.
Und die Pinocchio-Nase wächst aus dem Bild heraus.
Ja, bestimmte Teile des Gesichts bewegen sich dann weniger. Das kenne ich auch noch von einer anderen Person, die ich öfter mal sehe.
Mhm. Ja.
Ja. Gut. So.
Ich habe so gute Laune, das glaubst du gar nicht. Ich bin jetzt hier eine Woche auf Wolke 7 wegen des Tourverkaufs. Aber lass uns doch einfach mit diesem scheiß Rasseporträt starten, dann haben wir es hinter uns.
Ja, ist gut.
Ja.
Ich habe was ganz Besonderes mitgebracht.
Ey, wir haben schon 235 Folgen. Das kann doch irgendwann, müssen wir doch genug Folgen gemacht haben, dass das mit dem Rassekram aufhört.
Nicht so bei der Nummer 264. Die haben wir nämlich noch nicht bearbeitet. Ich habe es kontrolliert. Also, 264.
Ich sage jetzt, oder ich sabotiere das jetzt und sage einfach mal, weiß ich nicht. Das ist so richtig langweilig, ja, weiß ich nicht.
Die Länge des Körpers, gemessen vom Schultergelenk bis zum Sitzbeinhöcker, ist größer als die Höhe bis zum Widerrist. Ich glaube nicht, dass du das aushältst. Dafür bist du zu kompetitiv veranlagt. Das schaffst du vielleicht einmal.
Mhm. Also sag nochmal, was ist höher und länger als was?
Die Länge des Körpers, gemessen vom Schultergelenk bis zum Sitzbeinhöcker, ist größer als die Höhe bis zum Widerrist.
Okay, der Hund ist also länger, als er hoch ist.
Mhm.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja.
Ja, okay. Gut,
oh,
das haben ja viele Hunde.
Eine zum Verhalten und Charakter, eine Kombination von Erhabenheit und Mut. Ruhig, liebevoll zu seinen Besitzern, aber fähig, sie zu beschützen. Gewöhnlich.
Okay, Erhabenheit würde man ja bei einem Hund, der 3 Kilo wiegt, wahrscheinlich nicht sagen. Ne? Das ist ja so ein Wort, was so darauf hinweist, dass es ein großer Hund ist. Erhabenheit. Und er passt auf. Okay, ein erhabenes Tier, länger als hoch. Okay.
Hier steht jetzt fett gedruckt. Gewöhnlich verhält er sich gleichgültig gegenüber Fremden. Ängstlichkeit ist unakzeptabel. Das habe ich neulich auch noch mal in einem anderen Rasseporträt gesehen, das was fett gedruckt war. Und da stand unten in der Legende, dass das Dinge sind, die relativ neu kürzlich hinzugefügt worden sind. Das könnte hier auch so sein. Ich kann es aber leider nicht so... Ah nee, doch, die letzten Änderungen sind in Fettschrift. Vielleicht ist das ja sogar eine Reaktion auf besonders ängstliche Hunde, wer weiß. Zum Haarkleid. Kurz anliegend, aber harsch an Hals und Schultern. Farbe, Aprikot, Falb oder gestromt. Auf jeden Fall sollten Fang, Ohren und Nase schwarz und die Augenlider schwarz umrandet sein, wobei sich das Schwarz zwischen den Augen nach oben ausbreitet. Übermäßig viel Weiß am Körper, Brust oder Füßen ist unakzeptabel.
Ist ja so ein bisschen alles so ein bisschen Doggen, ähnlich fast, was du da beschreibst, aber erzähl mal. Mm. Also ist ein groß, also sag mal Gewicht. Wahrscheinlich so ein richtiger Klotz, 60 Kilo plus oder sowas.
Ja, ja. Sie können,
haben wir über Höhe gesprochen?
Nur in dem ja. Sinne, also nur in der Verhältnismäßigkeit, aber nicht in den absoluten Zahlen. Oh, das gibt's doch gar nicht.
What?
Steht nicht drin.
Okay.
Warte, ich guck also mal, ich guck mal im Original. Nee, das ist, also eine Sache kann ich jetzt hier schon mal sagen, das ist eine Übersetzung mal wieder aus einer anderen Sprache.
Okay, also wir wissen über das Gewicht und die Größe nicht so viel.
Mhm.
Also du weißt es schon, aber es steht nicht in der Beschreibung detailliert.
Ja,
aber wir reden von einem großen, schweren Hund, richtig?
Ja, wir reden von einem großen, schweren Hund.
Okay.
Ist doch interessant, tatsächlich ist im Original auch keine Angabe zum Gewicht.
Okay. Vielleicht, weil man sich in Stillschweigen hüllt, mhm. weil der Hund so schwer ist?
Tja, ich würde es nicht ausschließen in dem Fall.
Okay.
Ja.
Okay, also dann sind wir ja eher so in der Molosser-Welt wahrscheinlich. Mhm. Ja, hau mal raus.
Okay, also mit einer Widerristhöhe von 90 Zentimetern.
Ach du Scheiße, ein Pferd.
Und einem Gewicht von bis zu 100 Kilogramm. Ist der Hund
also,
einer der größten und schwersten Hunde der Welt.
Okay, also wir reden dann auf jeden Fall von Molossern. Dann sind wir, ja, was weiß ich, im Mastiff-Bereich wahrscheinlich, weil dieses
ja.
Klotzige, was du beschreibst, dann die schwarzen Augen, also diese Färbung, ist wahrscheinlich irgendeine Mastiff-Art, dann oder ja. deutsche Dogge irgendwie, aber ich eher so Mastiff dann ja. wahrscheinlich.
Also es ist der Mastiff. Vielleicht
also, das ist der Mastiff.
Ja. Und vielleicht noch ach, okay. ein, oh, ein Mann, kurzer nicht so Fun Fact. Der Mastiff-Rüde Aikama Zorba Lasusa wog im November 1989 bei einer Schulterhöhe von 95 Zentimetern stattliche 155,58 Kilogramm. Er schaffte es damit als schwerster Hund der Welt sogar in das Guinness-Buch der Rekorde. Ja, trauriger
herzlich
Rekord.
Willkommen. Genau, herzlich willkommen im Qualzuchtbereich, herzlich willkommen in schlimmster Tierquälerei. Horror, also wirklich. Also allgemein muss man ja mal sagen, ne? Die Mastiffs, also wenn du dir die anguckst, ne, dann oft diese Hängelider, diese Hängelefzen, die schütteln sich einmal, die ganze Hütte ist nass, weil der Sabber da irgendwie fliegt. Wie schwerfällig die aufstehen teilweise. Und da muss ich immer sagen, wenn ich dann mal Leute treffe, die einen Mastiff haben, der dann vielleicht nur so um die 60 Kilo wiegt, dann kriege ich die immer schon knutschen.
Mhm.
Und du siehst auch, dass die Hunde dann ganz anders drauf sind. Also, weil ich meine, wenn man sich überlegt, man geht ja davon aus, dass sie früher mal zum Bullen- und Bärenkämpfen und so weiter eingesetzt wurden. Und ich meine, jetzt guck dir den Trottel an mit 100 Kilo, was soll der denn machen?
Mhm.
Also, bis der aufgestanden ist, ist die Geschichte schon vorbei. Also niemals kann der im Original diese Schwerfälligkeit gehabt haben. Also natürlich brauchen die bei einem Kampf gegen einen Bären, gegen einen Stier, gegen einen Wildschwein, brauchen die natürlich eine gewisse Körpermasse und eine gewisse Wucht und eine gewisse Kraft. Aber die Mastiffs, die ich jetzt hier so sehe oder auch die man auf den Zuchtschauen sieht, schlimm, kann man nur sagen. Gemein, echt gemein.
Vielleicht noch ein kurzer geschichtlicher Abriss. Den Mastiff, vielleicht von nicht ganz genau der gleichen Statur, wie wir ihn heute kennen, gibt es schon seit mehreren hundert Jahren. Ist ja schon ein Hinweis darauf, dass es sich in den letzten Jahren wahrscheinlich auch noch mal verschlimmert hat. Und er hatte seinen Anteil an der Geschichte seit weit vor der Schlacht vor Agincourt im frühen 15. Jahrhundert. Schon dann war der Mastiff für seinen Mut und seinen Beschützerinstinkt bekannt. Es gibt Aufzeichnungen, die besagen, dass die Römer, als sie in Großbritannien einmarschierten, einen Mastiff-Typ ähnlichen Hund fanden, welcher sie so beeindruckte, dass sie mehrere mit nach Rom für den Kampf in ihre Arenas, in ihre Arenen mitnahmen. Okay, ist ein bisschen strange formuliert hier alles, aber man hätte doch eigentlich gedacht, dass die Römer dann rückwärts wieder rausgehen, oder? Wenn die den sehen. Aber sie haben ihn mitgenommen.
Ja, gut, aber ich sag mal Brot und Spiele, ne? Also erstmal fasziniert von so einem Tier.
Ich muss sagen, ich kann es verstehen. Ich habe erst ein einziges Mal so ein Tier gesehen, und zwar an einem Ort, wo man ihn weder erwartet noch sehen sollte, wie ich persönlich finde. Und zwar war es der Karlsmarkt in Düsseldorf an einem Samstagvormittag. Ich weiß nicht, wovon ich spreche. Also
voll auf jeden Fall.
Ja, es ist voll. Das ist wie, also das ist so ein Markt für Feinschmecker einerseits, aber je nach Uhrzeit auch so ein bisschen für Leute, die dort gesehen werden möchten. Man kriegt da auch ein Glas Wein. Je später die Uhrzeit, desto weniger Leute gehen dahin zum Gemüse kaufen und desto mehr angesoffene Juppies stehen da in der Gegend rum. Und
also das heißt, das ist dein Sonntagsausflug, richtig?
Ja, aber du musst hören, zu welcher Uhrzeit ich da hingehe. Ich gehe da nämlich noch hin, wenn die Zwiebelstände und so weiter noch offen sind. Aber auch da muss man aufpassen, dass man nicht plötzlich mal 12 € für 1,5 Kilo Kartoffeln ausgibt. Das ist mir nämlich neulich passiert. Also Augen auf beim Kartoffelkauf. Aber ich schweife ab. Ich habe erst gedacht, es geht ein Löwe durch die Reihen. Dazwischen diesen Ständen ist natürlich auch super wenig Platz. Aber dieser Bewegungsablauf, diese Masse, dann musst du dir das ja auch noch aus meiner Perspektive vorstellen. Ich bin ja nicht viel größer als 1,50. Das ist eine unglaubliche Erscheinung gewesen. Und ich dachte wirklich im ersten Moment, wie kann man nur an einem solchen Tag wirklich in diesen Zirkus, der da herrscht, einen Hund mitnehmen. Hatte aber gleichzeitig auch den Eindruck, dass dieser Hund davon so gar nicht beeindruckt war. Also und schon gar nicht beeinträchtigt.
Genau, was eigentlich sogar ganz typisch für den Mastiff ist.
Ja.
Denn eigentlich sind es ja wirklich denkbar unsensible Hunde, so, sag ich mal, phlegmatisch, nicht schnell aus der Ruhe zu bringen. Das ist eigentlich so der Wunsch. Und wenn aber dann doch die Territorialität durchknallt und der Hund sagt, so, jetzt lege ich einen zweiten Gang ein, dann bitte alle die Ritterrüstung.
Ah, okay.
Das ist dann nicht mehr so witzig. Aber ich habe mit dem Mastiff eigentlich immer nur die gleichen Erfahrungen gesammelt. Die Leute, die bei mir im Training waren, die hatten alle nur ein Riesenproblem. Ich krieg den nicht gehalten.
Ja.
Und dann sage ich, ja, das ist ja echt eine Überraschung.
Also Physik?
Das ist ja keine Surprise. Also du kriegst das Tier nicht gehalten, wenn es losrennt. Lass uns dafür sorgen, dass es nicht mehr so unkontrolliert losrennt. Und ich habe jetzt parallel hier auch nochmal geguckt, weil du da irgendwie bei Rom und so weiter warst. Und ich hatte irgendwie England im Kopf. Und genauso steht es ja auch. Die englische Königin Elisabeth I. und James I. waren große Förderer von Tierkämpfen.
Ach was.
James I. hielt sogar im Londoner Tower eine große Anzahl von Bären und Löwen, die er dort zusammen mit Bärenhunden züchtete. Die hierfür gezüchteten doggenartigen Hunde ähnelten den im niederländischen und deutschen Raum bekannten Bullen- und Bärenbeißern. Also die hatten da irgendwie Bock da drauf, im 16. Jahrhundert zu sagen, aber das ist doch lustig.
Mhm.
Lass mal irgendwie ein paar Hunde gegen Bären und Löwen antreten. Das ist alles geistesgestört. Aber gut, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Bitte nicht den Mastiff kaufen. Bitte, wenn man eine Schwäche für einen Mastiff hat, mal gucken, ob man im Tierschutz einen findet. Weil ich finde, das ist wirklich der Klassiker, wo man sagen muss, Leute, lasst uns das, so hart es sich anhört, bitte aussterben. Denn schau mal an, wie so ein Hund mit 4 Jahren, wenn er morgens wach wird, aufsteht.
Hm.
Also es ist wirklich, Opa Erich ist in the town, das dauert ewig, bis der steht. Und das ist einfach nicht geil. Also das ist wirklich nicht gut. Das ist so, als wenn du ein 2-Tonnen-Pferd züchtest. Kann wahrscheinlich auch nicht besonders gut sein.
Ja.
Das ist schon irgendwie, das ist traurig eigentlich.
Traurig ist es. Übrigens, wenn man das jetzt, du hörst es wahrscheinlich nicht, aber ich höre es, obwohl ich ja Kopfhörer aufhabe und denke deswegen, dass dieses Geräusch sich auch übertragen wird, aber Trudi liegt auf dem Sofa und schnarcht wirklich extrem laut. Die ist so richtig fertig. Wir haben eben einen kleinen Ausflug in die Berge gemacht und das war offenbar genug.
Sehr gut. Aber die braucht das ja auch. Die braucht das ja wirklich.
Ja. Super, ich habe übrigens nur ganz kurz vielleicht noch zu Trudis Trainingstagebuch. Ich hatte dich ja vor ungefähr 10 Tagen, glaube ich, mal angerufen, weil wir so einen kleinen Rückschlag erlebt hatten zum Thema Stubenreinheit.
Mhm.
Und zwar hatte Trudi da insgesamt, ich glaube, 3 oder 4 Mal hat sie bei uns in die Wohnung gemacht. Und zwar nicht so, dass ich denken konnte, dass es was damit zu tun hatte, dass die Blase einfach voll war. Und sie hatte sogar einmal auf die Decke gepinkelt, die auf dem Sofa liegt, wo sie also sehr gerne schläft. Mich hat besonders das so irritiert und du hast aber sofort gesagt, ja, so eine Verhaltensauffälligkeit ist das überhaupt gar nicht. Das fand ich sehr interessant.
Ja, ich höre das natürlich immer wieder, dass der Hund natürlich nicht dahin macht, wo er schläft. Und das stimmt natürlich auch erstmal, dass ein Hund jetzt nicht unbedingt den großen Wunsch verspürt, sein Bett einzupinkeln. Erlebe es aber immer wieder, dass es zum Beispiel erstmal Welpen sehr häufig relativ egal ist oder Hunden, die in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo es diesen Wechsel zwischen Schlafen und Koten oder Urinieren eigentlich im Grunde nie gegeben hat. Mhm. Das heißt also ja, also Sorgen würde ich mir machen, wenn sie dahin pinkelt und sich direkt unmittelbar in den frischen Urin legt und sagt, das finde ich aber schön.
Ja.
Dann würde ich mir Gedanken machen. Aber wenn die da so hinpinkelt und dann so sagt, ja, war halt die Decke, dann würde ich mir da erstmal nicht so ein riesen Drama draus machen. Also da würde ich es eher so, wie wir es ja auch bewertet haben, die ist jetzt noch nicht zu 100% stubenrein, die muss jetzt noch so ein bisschen ankommen, haben dann ja über ein paar erzieherische Dinge gesprochen und toi, 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 die letzten 10 Tage hat es ja eingependelt.
Genau, genau, das ging dann relativ schnell. Was mich irritiert hatte, war, dass es eigentlich in der Phase war, wo ich überhaupt nicht den Eindruck hatte, dass sie nochmal in irgendeiner Weise verunsichert war oder so, sondern eher im Gegenteil. Aber was wir dann gemacht haben, ist, was du uns geraten hast, dass wir es einfach nochmal ganz von vorne aufbauen, wie wenn ein Welpe einzieht. Und so hat es jetzt auch wirklich sehr gut geklappt. Draußen.
Genau, also ein Stichwort war ja, die dann wirklich nicht mehr unbeobachtet zu lassen.
Ja.
Also dass einfach klar ist, ich nehme sie, wenn ich mich jetzt, sage ich mal, innerhalb des Hauses in einem anderen Raum befinde, nehme ich die mit in diesen Raum, so dass einfach klar ist, ich habe die ganze Zeit im Auge. Ich kann schnell reagieren, wenn ich das Gefühl habe, sie wird unruhig. Ich bringe sie prophylaktisch viel häufiger raus. Also dass einfach genau. Nochmal so ein Neustart ist, weil... Nicht, weil ich glaube, dass sie das alles vergessen hat, sondern weil wir immer vermeiden wollen in der Phase, dass es sich wieder umgekehrt ritualisiert. Denn mit jedem Mal, wo es von mir aus Versehen in der Wohnung passiert, wird es für den Hund normaler.
Mhm.
Und das wollen wir halt vermeiden. Also im Grunde wieder umdrehen, wie bei einem Welpen, immer rausgehen. Auch draußen, haben wir ja auch drüber gesprochen, keine Riesensache draus machen.
Ja.
Also weil bei ihr würde ich befürchten, wenn sie jetzt jedes Mal ein Leckerchen kriegt, wenn sie draußen pinkelt, dass sie anfängt, dich auf Trab zu halten. So nach dem Motto, okay, wenn mir langweilig ist, dann... nerv ich die so lange, bis wir rausgehen, dann lasse ich einen Tropfen los und dann gibt's eine Bespaßung.
Mhm.
Da muss man halt so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln. Also schon verbal zu verstehen geben, dass es cool war, aber jetzt auch keine riesen Sache draus machen.
Okay, gut. Und ansonsten läuft's aber richtig super mit Trudi.
Mhm. Ja, finde ich gut. Also es wird, wir halten das kurz fest, wir können uns vielleicht diese Stelle merken, wo ich das sage. Es wird natürlich Phasen geben, wo du sagst, ey, Kacke, das Thema hatten wir noch gar nicht. Mhm. Also es werden noch neue Baustellen auftauchen. Es wird auch wieder Rückschritte geben. Es wird vielleicht auch mal eine Situation geben, wo die euch gegenüber pampig wird. Und all das gehört ja zu einer Beziehung dazu. Das musste ich auch lernen, ehrlich gesagt. Also dass man... ich hatte früher ja bei dem allerersten Hund bei Mina und auch im Training oft auch so ein bisschen diese naive Gedankenkette, ja, okay, haben wir ja abgearbeitet, nächste.
Mhm.
Und dass es dann aber in so einer Beziehung auch nochmal so Wackeleien gibt,
ja.
Wo man sagt, wieso, das hat man längst abgearbeitet, das war doch eigentlich kein großes Problem. Oder, wo kommt das denn jetzt her? So dieses, das hat er ja noch nie gemacht.
Mhm.
Also das gibt es ja wirklich. Und ich finde, das gehört zu einer Entwicklung und einer Beziehung einfach total dazu.
Ja. Ich richte mich da auch drauf ein. Aber ich genieße es im Moment auch einfach, dass es so eine solche Freude ist und einfach so schön.
Ja, total. Ich finde auch gut, dass du das sagst, weil das ist ja so ein bisschen meine Berufskrankheit, dass ich natürlich schon sofort sage, ja, super, alles klar, mach mein Häkchen dran, warte mal, was kommt als nächstes. Und das ist natürlich auch falsch.
Ja.
Also natürlich erstmal total genießen, was dieser Hund für eine Bereicherung ist.
Ich habe übrigens eben einen kleinen Test gemacht. Und zwar wollten wir beide ja schon seit längerer Zeit mal über das Thema KI sprechen. Und dann habe ich noch mal gefragt, wie wir beide uns getroffen haben. Weil nämlich vor einigen Wochen oder Monaten hatte mir eine Hörerin geschickt, dass die KI dann ausspuckt, dass wir beide uns ja beim gemeinsamen Hundetraining getroffen haben und dass ich ja auch Dogs Coach bin und so weiter. Und es gab noch so ein
Sehr
paar
gut.
andere.
Haben wir auch Kinder miteinander?
Das nicht oder vielleicht morgen. Also ich habe heute noch mal gefragt. Heute war es dann so, dass wir einen Podcast zusammen haben. Da war, dachte
Immerhin.
Ich, ja, aber ich habe auch den Eindruck, dass schwankt. Was ich heute auch noch mal abgefragt habe, ist, wie du denn eigentlich bei der Sporthochschule abgeschnitten hast, mit welcher Endnote. Und da steht jetzt aber drin, dass es doch danach aussehe, als hättest du das Studium wohl abgebrochen, mit einem Verweis auf Wikipedia.
So, siehste.
Ja.
Also jetzt kommen wir der Sache schon näher. Mhm.
Also nicht, dass ich jetzt...
Also wenn du, aber es kommt ein bisschen, wenn du... ich habe bei ChatGPT gelernt, dass du ChatGPT mit Suggestivfragen in die richtige Richtung leiten kannst.
Ja.
Also mit der ernsthaft, mit der Formulierung, ist es denn nicht so, dass Zwingerhaltung auch für das Fell des Hundes gut ist? Oder?
Genau. Ne?
Mhm. Und dann noch am besten noch vorher drei Thesen vorlesen, die das bestätigen. Und irgendwann findet ChatGPT total gut, was du da so faselt.
Ja.
Es ist echt krass. Also haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Also Wikipedia und ChatGPT, nicht automatisch gute und seriöse Quellen. Was ChatGPT aber wirklich gut kann, ist, und das nutze ich auch und das nutzen wir auch hier, sind Texte komprimieren und umwandeln. Mhm. Das ist wirklich spannend. Ich gebe da einen 2-Seiten-Text ein und sage, ey, kannst du mir das mal zusammenfassen? Und das funktioniert ziemlich häufig ziemlich gut.
Ich finde das auch. Also ich habe meistens ist es dann nicht so, dass die Texte so bleiben, wie sie daher kommen, aber dann diese Bearbeitung zum Schluss nimmt einem dann, also insgesamt spart man einfach Aufwand dadurch. Ne? Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ChatGPT einem das zeigen möchte, wovon es glaubt, dass man sucht, damit es eben besonders nützlich ist. Das ist im Grunde wie ein Freund oder eine Freundin, die einem immer nur das sagt, was man gerne hören möchte, wovon sie denkt, dass man es gerne hören möchte, eigentlich viel mehr, aber sich der Wahrheit oder der Realität so überhaupt gar nicht verpflichtet fühlt. Und das ist die Sache. ChatGPT interessiert nicht, was ist, sondern was sein soll für die Person, die gerade sucht. Und ich habe es ja bei meiner Arbeit schon ganz oft erlebt. Man sucht dann zum Beispiel mal, fragt mal, ob es hier und da noch eine wissenschaftliche Studie dazu gibt. Dann kriegt man tatsächlich auch Sachen ausgespuckt, die sich auch so anhören. Also zum Beispiel Rütter et al. Und so weiter in Science 1997. Aber wenn man dann guckt, dann gibt es entweder diese Studie nicht oder die sagt was ganz anderes, was mit dem Thema wirklich genau gar nichts zu tun hat. Und diese Krankheit hat diese künstliche Intelligenz natürlich immer noch. Und was ja auch ein offenbar wachsendes Problem ist, wir haben es ja mal kurz angerissen, dass viele Menschen, die sich gerade auch in psychischen Ausnahmesituationen befinden, vielleicht auch ein bisschen abgekapselt haben von ihrem normalen Umfeld, die sich dann an ChatGPT wenden, um ihre Probleme zu lösen, können in eine ganz gefährliche Abwärtsspirale geraten. Und das Perfide ist, dass das ChatGPT so etwas auch anfeuert. Also man hat jetzt noch keine genauen Daten darüber, keine Studien, aber ich weiß auch, also ich habe kürzlich war auch in so einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature ein Artikel dazu. Es gibt mittlerweile sehr viele Einzelfälle, die sehr bedenkliche Muster aufweisen und man kann es einfach nur noch mal sagen, wer in seinem Umfeld eine Person hat, die da gerade so ein bisschen abzudriften droht und merkt, die Gespräche mit ChatGPT werden mehr, ist es gefährlich.
Total. Und da muss man auch mal sagen, also es ist so ein bisschen die eigene Bubble verstärkend.
Genau.
Und das mich erinnert das sehr, sehr häufig an die Pandemie und die Durchknaller von Xavier Naidoo und Attila Hildmann, dass wenn du, und das kennen wir auch alle, das kenne ich, das kennst du, wenn du in einer gewissen Bubble unterwegs bist, der Algorithmus im Internet schmeißt dir immer wieder mehr dein Zeug rein. Und du musst selber gucken, dass du die andere Seite beleuchtest. Und das macht ChatGPT eben zero. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass die Leute da nicht in ihrer Bubble immer mehr Radikalinskis werden. Was ich aber bei ChatGPT wirklich geil finde, ist die Suchfunktion. Ich habe doch immer gequengelt, ja, Mallorca, buh, veganes Essen und so, ne? Mhm. Echt schwierig. Ich habe vegane Such-Apps und so weiter. Ey, ich gebe ChatGPT ein und es gibt mir einfach 3 sensationell gute vegane Restaurants auf Mallorca und die gab es sogar. Und wo du sagst, hä, die habe ich nicht bei Google gefunden, die habe ich nicht in den einschlägigsten Portalen gefunden, wo ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Also, was die Suchfunktion angeht, so gerade was so Läden, wo kriege ich welche Klamotte und so weiter. Da fand ich das bisher ziemlich gut.
Ich finde ich finde das auch. Also bei uns so in den Redaktionen, in denen ich arbeite, da wird im Moment sehr heftig darüber diskutiert, inwiefern man das einsetzen darf und wofür genau, aber auch ob überhaupt. Und es gibt natürlich ja auch noch sehr viel andere Probleme, wie zum Beispiel dieser extreme Energie- und Wasserverbrauch, der an so einer Suchanfrage hängt. Und das kann ich auch verstehen. Und ich finde auch, dass man das auch mit Bedacht irgendwie so einsetzen muss, so wie man alle anderen Ressourcen ja auch verbraucht. Aber ich habe vor kurzem eine Fortbildung gehabt, da wurden auch noch so andere Tools vorgestellt, die so für diese wissenschaftsjournalistische Recherche da sind. Und da war ich schon auch sehr beeindruckt davon, was es da gibt und wie schnell man einfach auf Ergebnisse kommt. Und klar, es ist immer so, egal was das ausspuckt, man muss immer noch mal gucken, ob es wirklich so war oder nicht. Und was da aber mich noch mal auch im Hinblick auf ChatGPT und andere von diesen Sprachdingern bedenklich gestimmt hat, war, es gibt jetzt Medienhäuser, die mit einigen dieser AIs Kollaborationen eingehen. Also zum Beispiel ChatGPT ist eine Firma, die jetzt zum Beispiel mit Springer zusammenarbeitet, also mit der Springer-Presse. Was ja bedeutet, die werden einerseits mit diesen Inhalten gefüttert und spucken sie dann auch wieder mehr auf. Und das heißt, diese Blasen, diese Bubble-Problematik, von der du jetzt gerade gesprochen hast, die potenziert sich da natürlich auch nochmal. Das gibt's für andere Medienhäuser, auch in den USA ist das auch nicht unüblich, gibt's das jetzt auch. Und was man dann sieht, ist, dass eigentlich das ganze Internet immer mehr für diese Crawler von irgendwelchen künstlichen Intelligenzen gemacht wird, aber gar nicht mehr so für reale Menschen. Es ist schon, passiert einfach gerade sehr, sehr viel.
Man muss es differenziert betrachten, das ist eben das Fazit. Ja. Also die Vorteile nutzen, aber skeptisch bleiben. Differenziert drauf gucken und nicht einfach irgendwie blind alles als Wahrheit nutzen, so wie das Internet allgemein, finde ich, sozusagen zu bedienen ist.
Auf jeden Fall, würde ich auch so sehen.
Ja, genau. Es ist so, ich weiß, in den letzten Tagen war ich ja viel so auf Promo unterwegs bezüglich der Tour. Und es ist ja etwas ganz Erstaunliches passiert, so mit mir selber. Jetzt habe ich irgendwie 3 Jahre darüber nachgedacht, dass es gut ist, dass es jetzt die letzte Tour ist.
Ja.
Und verspürte ein durch die Bank weg gutes Gefühl dabei und ein schönes Gefühl und ein Gefühl von, es ist total richtig.
Und jetzt fragt dich jeder Journalist, ob du dir dabei überhaupt sicher bist und ob das wirklich so eine gute Idee war oder was?
Ich habe total unterschätzt. Ich weiß nicht, haben wir in der letzten Folge wahrscheinlich auch schon darüber gesprochen, ne? Haben wir in der letzten Folge schon über Tour Vorverkauf startet und so haben wir wahrscheinlich drüber gesprochen.
Ich weiß, dass wir privat drüber gesprochen haben und dass es erfreulicherweise ein sehr, sehr großes Interesse an dieser letzten Tour gibt und dass du da nicht alleine stehen wirst. So viel habe ich mitbekommen.
Es ist wirklich spektakulär, wie der Vorverkauf eingeschlagen hat. Also wir haben ja immer so Vergleichsmöglichkeiten, wenn wir sonst in den Vorverkauf gegangen sind. Was haben wir am ersten Wochenende verkauft? Und wie war es bisher? Und wir sind, glaube ich, jetzt so beim 6- oder 7-fachen an Tickets, was wir bereits am ersten Wochenende verkauft haben. Wir haben jetzt nach den ersten 10 Tagen Vorverkauf schon einige Veranstaltungen ausverkauft, die in 1,5 Jahren stattfinden. Also das haben wir so noch nicht gehabt. Also wirklich, wirklich cool. Hat zur Folge, dass natürlich die ganzen örtlichen Veranstalter bei uns anrufen und alle der Lena sagen, die bei uns die Tour organisiert, red mit dem, Lena, du musst mit dem reden.
Warum?
Wir müssen mehr Zusatztermine machen. Und könnt ihr vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, ob wir noch eine weitere Tour machen? Ist ja klar, ist für die auch ein Wirtschaftsfaktor.
Ja.
Aber es ist gar keine Option. Also es ist überhaupt keine Option. So. Aber was ich eigentlich sagen wollte.
Aber das könnte doch, Martin, eigentlich so sein. Du könntest doch diese Abschiedstour einfach in die Unendlichkeit ziehen. Weißt du, das ist immer
Jahre
dieselbe.
Abschied.
Ja, genau.
Ja, und immer dasselbe Programm.
Ja.
Einfach so 2046 wollten sie nicht. Ja, ich bin auf Abschiedstour.
Genau, es ist die Abschiedstour.
21 Jahren.
Ja.
Das hat Toni ja zu mir gesagt. Der hat sich so beömmelt, hat gesagt, hör mal, du hörst auf und jetzt kommen noch 120 Termine. Das ist so, als wenn ich meinen Vertrag um 4 Jahre verlängert hätte.
Der könnte das nicht ernst nehmen, ne?
Völlig bescheuert natürlich. So, was ich aber eigentlich sagen wollte, es ist natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass wir da bei den Eventim-Charts auf Platz 1 sind und dass da so Independent-Künstler wie Helene Fischer und Foo Fighters und so mal für einen kurzen Tag hinter uns waren.
Ja.
Das ist natürlich auch ein total verfälschtes Ergebnis, weil die Eventim-Charts immer nur die Tickets messen, die in der Woche verkauft wurden. In absoluten Zahlen ist ja völlig klar, dass Helene Fischer mehr Karten verkauft.
Das schneiden wir raus.
Nein, das lassen wir schon drin. Aber wir sind jetzt in Woche 2 und was irgendwie interessant ist, wir waren immer beim Vorverkaufsstart in den Eventim-Charts, dann so mal 4 oder 5 und in Woche 2 waren wir eben raus. Und wir sind jetzt in Woche 2 auch noch in den Top 10 auf Platz 5 und irgendwie schön. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, jetzt habe ich irgendwie gefühlt 198 Millionen Interviews zu dem Thema gegeben. Ich habe zum einen die Wucht unterschätzt und die Kette, die da so hinten dran hängt. Mhm. Denn viele meiner Mitarbeiter haben erlebt, also Jochen zum Beispiel wird von seiner Mutter gefragt, aber wenn der Martin jetzt aufhört, wo arbeitest du denn in Zukunft?
Ach so, stimmt.
Und das ist so krass, weil ich ja in allen Interviews betont habe, Leute, ich höre mit der Tour auf. Mhm. Fernsehen geht weiter, Tierschutz geht weiter, Bücher schreiben, die Hundeschulen gehen natürlich weiter, weil auch Trainer von mir gesagt haben, hör mal, kannst du noch mal betonen, dass wir nicht die Hundeschulen schließen? Mhm. Also das ist so in dem Gemengelage, Martin Rütter hört auf, manchmal ein bisschen untergegangen. Was aber irgendwie krass ist, dass durch diese vielen auch sehr langen Interviews auch Fragen kamen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt schon Wehmut habe. Das ist total lächerlich. Also die Tour beginnt erst nächstes Jahr.
Ja.
Und ich sitze jetzt schon da und denke, krass, es ist wirklich vorbei. Und das ist total gaga. Ja, also wirklich gaga, gaga, gaga. Ich habe erstmal 120 Shows zu machen. Aber was ganz oft als Frage kam, und das fand ich interessant, was das so mit mir gemacht hat. Ja, aber Martin, jetzt hast du doch 25 Jahre lang das gemacht. Und jedes Jahr, keine Ahnung, 80 bis 100 Shows gemacht. Das ist doch jetzt auch total ein anderer Lebensabschnitt. Und dann, ich hatte ja vorher immer für mich gesagt, naja, ich höre ja nicht mit der Tour auf, weil ich keine Lust mehr habe. Mhm. Es macht total Spaß und ich freue mich mega auf die neue Tour. Sondern es ist ja nur ein Schritt in eine andere Richtung.
Ja.
Denn der Grund, warum ich nicht mehr auf Tour gehe, ist ja, weil ich mich mehr dem Tierschutz widmen möchte und weil ich im Grunde andere Projekte größer machen will. Aber ich hatte mir gar nicht so auf dem Zettel, dass das ja auch für mich so ein ganz persönlicher Einschnitt werden könnte. Und das war echt verrückt, dass ich jetzt erst in den letzten Tagen so drüber nachgedacht
habe. Und deswegen hast du beschlossen?
Nein.
Okay.
Nein. Überhaupt nicht. Die Entscheidung ist total richtig. Und es ist auch natürlich total klar, dass die richtig ist. Aber es ist schon krass, dass so durch Input von außen meine Gedanken noch mal irgendwie angekurbelt wurden.
Ja.
Weißt du, also für mich war das alles so, ja, so ist es jetzt. Und irgendwie war es auch ein bisschen rührend, wie viele Leute, also sie haben wirklich ganz schöne Nachrichten bekommen, auch wirklich ganz süß. Jo. Dann möchte ich jemanden empfehlen, wenn du jetzt nichts mehr hast.
Ich hatte, glaube ich, noch eine Frage. Warte mal. Hast du schon an der Umfrage teilgenommen zum Thema Tierhaltung in Europa? Hast du das schon gemacht?
Hab ich brav getan. Und ich habe sie wie beim Valomaten auch zwei- und dreimal gemacht. Also für mich, weil ich tatsächlich auch bei diesen komischen, sag ich mal, also da haben wir ja drüber gesprochen, es wird einem nicht leicht gemacht, sag ich mal, finde ich, mit der Umfrage. Es ist also nicht so, dass man das Gefühl hat, da hat sich jemand ausgedacht, komm, lass uns doch eine Umfrage machen, an denen möglichst viele Menschen teilnehmen.
Ja.
Es wirkt ja wie ein Alibi-Tool. So nach dem Motto, hey, wir haben euch gefragt, wenn ihr nicht antwortet, nicht unser Problem. An vielen Stellen war es für mich echt schwierig.
Für mich auch.
Und deshalb habe ich so zwei, drei, viermal gemacht.
Aber das heißt, du hast nicht jedes Mal abgestimmt?
Naja, ich hab ja 700, also knapp 700 Mailadressen.
Ach so.
Nee, aber ich habe mich schon, sag ich mal, bevor ich gesagt habe, so jetzt geht's auch wirklich raus, sehr damit beschäftigt, weil ich an vielen Stellen ich gar nicht verstanden habe, was heißt das denn jetzt eigentlich?
Ja, genau.
Das finde ich scheiße.
Ich finde es auch scheiße und wir werden es jetzt nochmal in die Shownotes packen. Es gibt von Animal Equality eine sehr gute Anleitung. Das kann man sich vorher alles mal angucken und dann ist man innerhalb von wahrscheinlich 10 Minuten irgendwie durch mit der Sache. Und das heißt jetzt nicht hier unten links das Kreuz, sondern da unten rechts, sondern das sind Empfehlungen, was die so aus ihrem Dafürhalten in puncto Tierschutz für besonders sinnvoll halten. Und deswegen, wir packen es auf jeden Fall mal noch darunter, wenn es dazu führt, dass sich da mehr Leute die Zeit dafür nehmen. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass das einfach so Juristen gemacht haben, die so auf, weißt du, so europäische Beamte, die jeden Satz fünfmal umwälzen. Der ist dann zwar noch richtig, wenn du den 10-mal gelesen hast, aber du checkst es eben einfach nicht mehr. Also da sind keine KommunikationsexpertInnen am Werke gewesen. So, und du wolltest jetzt noch was empfehlen.
Ja, ich will da noch mal einmal kurz einhaken. Mhm. Ich spreche ja mit vielen Menschen, die mir so begegnen im Alltag. Und natürlich, klar, kommt auch immer wieder das Thema Tierschutz. Und da habe ich zwei gehabt, die auch gesagt haben, boah, diese scheiß Umfrage, da habe ich dann irgendwann abgebrochen. Da habe ich gesagt, pass mal auf, ich verstehe, dass es nervt. Aber du sagst mir in einem Atemzug, dass du was für den Tierschutz tun willst, bist aber nicht bereit, da 15 Minuten oder auch 20 mal durchzuhalten und es zu machen. Und ich finde wirklich, Ich glaube schon, dass diese Umfrage und diese Umfrageergebnisse eine Relevanz haben werden. Mhm. Und deshalb würde ich wirklich jetzt hier alle Menschen bitten, Augen zu und durch. Und jeder von uns hat mal eine Viertelstunde oder von mir aus eine halbe Stunde, wenn man es nicht kapiert, kann man ja wunderbar sich damit auseinandersetzen, weil ich halte es wirklich wichtig, dass da möglichst viele Leute dran
teilnehmen. Und jeder von uns kennt auch mindestens eine Person, der man mit sowas auch schon mal auf den Wecker gehen kann und
ja, aber das ist denn,
das,
das war in den Gesprächen so nervig, dass den Leuten es dann zu mühselig ist. Mhm. Und dass sie auf einer Art sagen, ja, ich möchte etwas für den Tierschutz tun. Und wenn du dann sagst, ja, eine halbe Stunde das Ding mal durchlesen und im Zweifel stell drei Rückfragen, ist schon so,
ja, mein Gott, man setzt sich aufs Sofa, und dann, ne? Und,
genau, und wenn ich dann sage,
reicht,
ja, okay, ist kein Problem, wenn du was für den Tierschutz machen willst und du wirst nicht 20 Minuten nicht damit beschäftigen, dann lass uns doch bitte nächsten Monat zusammen nach Rumänien fahren. Da kannst du 4 Tage lang kannst du Kot wegschaufeln und Welpen aufpäppeln. Also, it's your choice. Also ich, es ist genauso. Ich habe vor kurzem ein Interview gesehen. Da ist ein Typ, der ist Anwalt. Wahrscheinlich auch irgendwie so Thema Jagdrecht, keine Ahnung. Also genauso, wie du dir vorstellst. Lodenmantel, Plauze, Whisky, Zigarre. Und hat dann irgendwie Alois Rainer da irgendwie interviewt und dann so Fragen gestellt wie, wann können wir denn endlich damit rechnen, dass Wölfe dann doch bejagt werden dürfen? So richtig so, jappadapadu, wann ist es denn endlich soweit? Und Alois steht da und sagt, ja Mensch, bald haben wir es doch. Ich denke, im Frühjahr haben wir es endlich geschafft. Und du denkst, ey Typ, du bist Landwirtschaftsminister. Was ist mit dir? Ja. Also alleine da nicht im Interview zu sagen, ganz kurz noch, woher kommt denn jetzt die Euphorie für die Wegballerei von Wölfen,
ja,
ist Frage Nummer 1. Und Frage Nummer 2, sollen wir es mal eben einmal kurz differenziert betrachten? Das heißt also, wenn jetzt sozusagen der Wolf da irgendwie ins Jagdrecht aufgenommen wird, Fun Fact, heißt es nicht, invasive Art, lass uns alles wegballern, so wie es verrückterweise mit den Waschbären passiert. Habe ich auch wieder schöne Videos gesehen. Ja, also den Waschbären muss man ja total wegknallen, weil es ist ja eine invasive Art. Und der Waschbär ist so geschickt, dass er sich aus Lebendfallen befreien kann.
Mhm.
Ach so, alles klar, du bist zu doof, eine Falle so zu gestalten, dass der Waschbär sich da nicht rausfummelt und deshalb schieß halt drauf.
Mhm.
Ich bin so genervt von diesem Jagdthema, das kann ich echt nicht beschreiben. Das ist so beknackt irgendwie.
Ich habe es auch. Boah. Ich habe es auch neulich, als ich im Wald unterwegs war, schoss mir das auch plötzlich noch mal so in den Kopf. Was ist das für eine schräge Besessenheit mit diesem Wolfsthema? Also ich als Städterin in einem Kölner Stadtteil, durch den ja tatsächlich schon mal ein Wolf gelaufen ist. Ich will mich aber trotzdem jetzt nicht hier als Betroffene aufspielen. Ich habe davon auch wirklich nicht so viel Ahnung, wie man haben sollte, wenn man über das Thema redet. Das haben aber auch die wenigsten, die sich dazu äußern. Und was ich nicht verstehe, ist diese fetischartige Besessenheit davon, den Wolf abschießen zu wollen und dass das zu einer politischen Entscheidungsfrage wird, ob du bei einer Wahl Erfolg hast oder nicht. Das ist, wenn du dir vor allem überlegst, was so rein wirtschaftlich oder gesundheitlich oder vielleicht auch für die Sicherheit deiner Kinder, was da so an erster Stelle stehen würde, das ist doch nicht dieses Tier.
Ist ein Pipi-Kaka-Thema. Ist völlig irrelevant.
Aber so aufgebläht und so aufgeladen.
Und natürlich ist es für die einzelne betroffene Person, hat es eine Relevanz. Und ich finde total richtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, aber überleg mal, wie viele Leute das machen, die damit gar nichts zu tun haben, die davon auch null beeinträchtigt sind.
Ganz genau. Und das kann ich ja schon sagen, als ich die Wolfsreportage damals gemacht habe, und wie lange wird das her sein? 8, 9 Jahre. Da war es ja schon so, dass wir sehr differenziert darauf geguckt haben und gesagt haben, hey, jeder kann sich vorstellen, ich bin im Team Wolf, aber habe natürlich mit Geschädigten gesprochen und mich mit dem Schäfer unterhalten, der sagt, hör mal, das ist nicht witzig, wenn ich morgens hier hinkomme und 20 Schafe sind angeschreddert. Verstehe ich alles. Und da muss man über Lösungen sprechen, aber die Absurdität ist ja, und das muss man einfach sagen, und das wiederhole ich sehr gerne laut, und da freue ich mich auch auf jedes Anwaltsschreiben. Hör mal, das ist einfach diese Geilheit von diesen Jägerjungs, die sagen so, jetzt kann ich mal ein richtiges Raubtier ballern. Du siehst doch auch, wenn du die ganzen Trophäenfilme siehst, wie sie geil sind, je größer das Tier ist, wie sie ins Ausland fahren, mal einen Kojoten wegballern und so weiter und so fort. Und dieses Geseiere von Wald und Waldhege und Pflege und so. Ey, sorry, es ist wirklich Gelaber. Und deshalb muss man einfach ganz klar sagen, man muss grundsätzlich sich hinterfragen, kann ich immer wieder nur sagen, wie können wir zulassen, dass 400.000 Menschen in Deutschland einen Jagdschein zur Hobbyjagd haben und übrigens sogar rechtlich in Ordnung, schwerst bewaffnet ein Hotel betreten dürfen, wenn sie diesen Ballerkoffer dabei haben. Das heißt, die legen dann ihre Knarre in den Koffer, müssen den abschließen, dann dürfen sie die Knarre mit ins Hotel nehmen. Das ist lächerlich einfach, ja. Also das ist völlig, also das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Und das ist immer wieder, ja, alte Traditionen und so. Ich verstehe das, aber ich bin immer wieder, lass die Hexenjagd wieder einführen mit alter Tradition. Mich regt das so auf und immer wieder das Gelaber von, ja, er kennt sich ja nicht aus und so weiter. Es gibt kein Argument dafür. Gar kein Argument. Es ist nicht Tierschutz, nicht Naturschutz, es ist gar nichts. Das ist einfach diese Geilheit aufs Ballern. Das ist so schrecklich. Und immer wieder kriege ich dann diese Zuschriften. Ja, komm dir doch mal mit, wir gehen da hier durch den Wald. Schnitt, Taritra, die Post ist da, 300 Kanickel weggeballert, juhu. Also das ist einfach, boah, was ein schräges Volk, wirklich. Mein Gott, nee.
Ja. Habe ich das Thema angeschnitten? Ich wusste nicht. Also
nee, weiß ich nicht. Ich mache das jetzt einfach zweimal am Tag.
Ja.
Gebe ich den Wutbürger bei Instagram und sage mal, die haben sie doch nicht mehr alle.
Ja, Rage
alleine,
Gate.
Wenn du dann siehst, dass, oh Gott, ja, ich bin hier auf meiner Jagdpacht und ich übe jetzt mit meinem jungen Jagdhund. Und dann steht der Typ da alleine vor seinem Auto und nimmt da so ein Jagdhorn, hat 4 kaputtgeschossene Feldhasen da vor sich und steht da in so einer Tarnbekleidung auf einem Feld, und zwar da, wo du auch spazieren gehen kannst, und trötet da Halali und Prost, was weiß ich was. Er ist so schräg. Und wir können ja auch nicht immer argumentieren und sagen, ja, im Karneval verkleiden die Leute sich auch. Mhm. Also das ist ja wirklich, oh Gott, ey, das sind alle so solche Flachbirnen. Das ist irre.
Ja.
Ich freue mich schon wieder auf die Zuschriften. Mein Gott.
Nützt ja nichts.
Ja, Herr Rütter, wer erschießt denn das Angeschossene, oder wer erschießt denn bitte dann und bringt denn dieses Tier um, was jetzt im Straßenverkehr angefahren wurde? Echt? Ihr werdet Freizeitjäger, weil eure Idee ist, oh, da ist ein Reh angefahren worden, ich möchte es aus Tierschutzgründen erlösen. Lass uns darauf einigen. Lass uns darauf einigen, 10 Hände voll Berufsjäger, und die dürfen das gerne tun. Oder wir sagen, die Freizeitjäger dürfen alle angefahrenen Tiere erschießen. Bitte sehr. Da bin ich mal gespannt, wie groß das Halali da getrötet wird für die 3 Rehe im Jahr. Mein Gott, nee. Oh Gott, das ist so schlimm. Gut, okay.
Ja, wir setzen das an entsprechender Stelle wieder fort. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Es ist nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema in diesem Podcast sprechen.
Ich mach das fertig. Da kommt eben schön mein Tipp des Tages, passt wunderbar dahin. Ich möchte einen Instagram-Account empfehlen und freue mich total, dass Kirsten das jetzt endlich gemacht hat. Und zwar Frau Dr. Kirsten Tönnies. Der Instagram-Account heißt Dr. Tönnies. Wir werden ihn hier verlinken. Ich habe mit Kirsten ja auch schon mehrmals gedreht und zu ihren wirklich gutes Verhältnis. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, wie Tierärzte die Tiere verraten.
Aha.
Und da geht es in erster Linie darum, wie ist eigentlich die Ausbildung von Tiermedizinern? Wer sind eigentlich so die ganzen Verstrickungen und die ganzen Zusammenhänge zwischen, ja, warum machen eigentlich viele Tierärzte das Gegenteil von Tierschutz? Und das muss ich kurz sagen, damit meint sie natürlich nicht den Tierarzt, der in seiner Tierarztpraxis steht und sich liebevoll um unsere Tiere kümmert, sondern da geht es eher um Verbände, um Strukturen. Und die nennt da sehr, sehr mutig in dem Buch Ross und Reiter, und die zuckt da kein bisschen. Und wer dieses dicke Buch nicht lesen will, ich würde es aber lesen, muss ich gestehen, der kann aber bei ihr auf den Instagram-Account gehen. Sie kommt natürlich stark aus der Reiterwelt. Und da sind schon Videos dabei, da wird dir heiß und kalt. Ich finde das eine sehr, sehr mutige Frau, die kein bisschen zuckt und wirklich einfach sagt, hier, der ist das. Das ist der Typ, der das getan hat. Und da kann er 500 Mal sagen, ich möchte nicht genannt werden, sie nennt es einfach. Das ist wirklich cool. Also der Account lohnt sich. Dr. Tönnies.
Werde ich mir auf jeden Fall auch ansehen. Es gibt auch eine neue Reportage eine ARD-Reportage Team Recherche zum Thema Reitsport. Das passt inhaltlich auch ganz gut in diese Richtung. Das würde ich noch gerne mit in die Shownotes packen. Und dann würde ich sehr gerne mal an dieser Stelle, ich weiß, du hast es auch schon mal getan, den Podcast von deiner Schwester Astrid empfehlen. Denn da habe ich vor kurzem mal wieder eine Folge gehört, die mir sehr gut gefallen hat. Und zwar hat sie mit ihrer Tochter darüber gesprochen, dass sie ihren Antrittsbesuch bei den Omas gegen rechts hatte und welche Vorbehalte sie da zwischendurch hatte und wie dieses Treffen abgelaufen ist, fand ich sehr interessant, aber wirklich auch so der Blick von Maike auf das Thema. Also überhaupt, dass sich da zwei Frauen aus zwei unterschiedlichen Generationen über diese Themen unterhalten, die sich ja aber eben auch persönlich so nahe sind. Das ist eine wirklich sehr schöne Mischung. Und ich habe jetzt schon einige Folgen gehört und kann es wirklich nur empfehlen.
Die Schimpffluencer.
So ist es.
Ich finde erstmal die Wortschöpfung, finde ich schon mal erstmal sehr, sehr witzig.
Ja, ich auch.
Ja. Genau. Ein Lied möchte ich empfehlen. Ich war ja bei 3 nach 9, hatte da eine unfassbar gute Runde. Tolle Gäste, sensationell. Und unter anderem war Ina Müller da, die ihr neues Album vorgestellt hat. Sie ist 60 geworden und hat aber, weil sie gesagt hat, wenn ich das Album 60 nenne, habe ich Angst, es wird von Cookie Dent gesponsert. Also habe ich es 6.0 genannt, in der Hoffnung, es wird moderner. Das Album heißt 6.0, aber ich möchte das Lied empfehlen, dass es gut war.
Okay, gut. Ich möchte ein Lied empfehlen von einer Band namens Tokotronic. Und zwar heißt es Der letzte Kranich. Ich musste dabei an den letzten Reiher denken. Es ist gar kein, also im Ursprung ist es gar nicht von Tokotronic, sondern von einer deutschen Liedermacherin, deren Name mir jetzt leider gerade nicht einfällt, aber es ist schon aus den frühen 70er Jahren und heißt Der letzte Kranich vom Angerburger Moor. Aber das Original, Juliane Werding heißt sie. Original ist auch schön. Ach, wir packen die einfach beide drauf.
Juliane Werding.
Sagt dir das was?
Diese Frau, natürlich.
Ja gut, das war deine Zeit, da war ich doch noch gar nicht geboren.
Hat Juliane Werding nicht auch gemacht am Tag, als Conny Kramer starb?
Klar. Das klingt jetzt für mich erstmal plausibel, aber auch sehr unbekannt.
Du kennst das nicht?
Nein.
Ey.
Ist es eine Bildungslücke?
Sag mal.
Soll ich es nachholen? Ich werde es gleich,
das ist wirklich Bildungslücke.
Ich hole das alles nach.
Conny Kramer starb. Ja, Juliane Werding, natürlich. In den 70er, 80ern eine sehr, sehr prägende Person.
Mhm.
Total.
Okay, gut.
Muss ich mal weinen, wenn das kommt.
Wir werden beim nächsten Mal wieder ein Rasseporträt haben. Wir werden wieder eine Frage aus der Hörerschaft haben. Das kann ich schon mal sagen. Und es gibt natürlich auch wieder Neues aus der Wissenschaft. Ich habe da noch einiges im Köcher.
Ja, dann Köchere. Und kannst du auf die Agenda schreiben, können wir bitte einmal über die Sendung sprechen? Wer steht mir die Show?
Ja.
Ich möchte wirklich nochmal über diese Sendung reden, weil das ist Fernsehgeschichte.
Soll ich mir zur Vorbereitung eine bestimmte Folge ansehen?
Ja, bitte guck dir die Folge an und das können wir auch noch als Tipp mit dazu nehmen. Guckt euch von Wer steht mir die Show die Folge an, als Olli Schulz sie moderiert hat.
Ah ja.
Wer steht Olli Schulz die Show? Und ich kann dir wirklich sagen, ich habe auch dem Jakob Lund, einem der Macher der Sendungen, wirklich völlig euphorisiert nachts eine WhatsApp geschrieben oder gesprochen, weil ich einfach nicht glauben konnte, was die da machen. Das ist wirklich toll. Ich glaube, Also reden wir in Ruhe drüber, aber für mich wahrscheinlich die unterhaltsamste, konsequenteste Sendung, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Cool. Also Hausaufgaben für nächste Woche, für alle. Wir gucken diese Episode.
Und wir fragen hier teilweise Details ab.
Ja. Hefte raus, Klassenarbeit.
So. Also legt euch wieder hin.
Legt euch wieder hin.